Was ich sehe, ist im Laufe der letzten 3 Jahre eine zusätzliche massive Deformation einer Gesellschaft, die schon vor Beginn der Vollinvasion in einem sehr apathischen, apolitischen Zustand war.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pott und die Welt, dem außenpolitischen Update der Zeitschrift Internationale Politik. Ich bin Martin Bielecki.
Und ich bin Katharina Peetz. Schön, dass Sie dabei sind. So richtig viel Grund für Optimismus gibt es in diesen Tagen für all diejenigen, die Außenpolitik verfolgen, nicht wirklich. Aus einer deutschen und europäischen Perspektive ist besonders das Zusammenrücken von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin besorgniserregend. Nicht nur, weil 3 Jahre nach der russischen Vollinvasion in der Ukraine die Zeichen nun auf einem erzwungenen Waffenstillstand und weitreichenden Zugeständnissen an Russland stehen.
Wir haben in der letzten Folge über die US-Politik und Donald Trump gesprochen. Heute wollen wir genauer nach Russland hineinschauen. Wie hat der Angriffskrieg gegen die Ukraine die russische Gesellschaft verändert? Welche Auswirkungen hat die Isolation des Landes und nun das Comeback auf der Weltbühne? Das und mehr können wir besprechen mit unserem Gast. Sie ist eine der renommiertesten Expertinnen für Osteuropa, beschäftigt sich bei der Stiftung Wissenschaft und Politik schwerpunktmäßig mit der russischen Außen- und Sicherheitspolitik. Sie hat jahrelang selbst in Russland gelebt und mehrere Bücher geschrieben. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Sabine Fischer.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Frau Fischer, Donald Trump hat Wladimir Putin da quasi im Alleingang fast alle Dinge zugesagt, die Putin selbst in der Ukraine erreichen wollte. Nun sind Sie Experten für Russland, nicht für Trump. Und trotzdem ein bisschen zugespitzt gefragt, wie sehr hat sich Trump denn offensichtlich von Putin bei diesem ersten persönlichen Telefonat der beiden beeindrucken lassen?
Es ist schwierig zu beantworten, wenn man nicht selbst dabei gewesen ist. Und selbst dann, glaube ich, wäre es schwierig, das zu beantworten. Also erstmal würde ich hinzufügen, dass das ja überhaupt nicht die erste Begegnung und der erste Kontakt zwischen Trump und Putin ist, sondern dass natürlich auch während Trumps erster Amtszeit 2017 bis 2021 Kontakte da waren und scheinbar ja auch dazwischen durchaus Kontakt zumindest zwischen dem Trump-Lager und dem russischen Regime, dem Putin-Regime bestand. Also insofern ist das jetzt überhaupt kein frischer oder neuer Start. Und generell, denke ich, lässt sich sagen, dass Trump, und das hat er ja auch immer wieder öffentlich ganz klar so gesagt und festgestellt, beeindrucken lässt von politischen Akteuren wie Putin, ja, also von autokratischen, diktatorischen politischen Herrschern. Das ist auch eine sehr, sehr starke Personalisierung von Politik, also die Abhängigkeit der amerikanischen Beziehungen zu anderen Staaten ist mit Trump extrem abhängig geworden vom persönlichen Verhältnis des Präsidenten mit den jeweiligen Staats- und Regierungschefs, Chefinnen oder eben Machthabern, wie im russischen Fall. Und zu dieser Personalisierung hinzu kommt aber, und das darf man, glaube ich, auch überhaupt nicht unterschätzen, die ideologische Nähe zwischen dem Trump- bzw. MAGA-Camp und eben dem Putin-Regime in ihrem, ja, in ihren antidemokratischen, illiberalen, antifeministischen, imperialistischen, nationalistischen, chauvinistischen Haltungen. Ja, also ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das führt dazu, dass da eine Ebene entstanden ist, auf der jetzt kommuniziert wird zwischen Washington und Moskau, die für sowohl für die Ukraine als auch eben für Europa höchst problematisch ist.
Jetzt sehen wir dieses Zusammenrücken zwischen Trump und Putin, diese ideologische Nähe, die Sie beschreiben. 3 Jahre lang, also mindestens 3 Jahre lang, war ja dann die Strategie Europas und eigentlich auch des Westens insgesamt in Bezug auf die Ukraine, Ukraine unterstützen, Russland isolieren, auch in Form von Sanktionen. Was bedeutet dieses Zusammenrücken von Trump und Putin? Jetzt sehen wir wirklich das Comeback Russlands auf der Weltbühne, auch in internationalen Formaten. Ist das zu erwarten, dass die bald wieder mit am Tisch sitzen?
Also das bedeutet zunächst mal, dass die Ukraine und mit ihr auch Europa in eine Zwei-Fronten-Situation geraten. Und das ist natürlich eine Umstürzung, wenn Sie so wollen, des internationalen Umfeldes dieses russischen Kriegs gegen die Ukraine. Ist für die Ukraine sehr gefährlich. Und es bedeutet tatsächlich auch, dass Russland eine Art Comeback in einem bestimmten Segment der internationalen Beziehungen machen kann. Also ich meine, dieser westliche Anspruch, Russland so weit wie möglich zu isolieren, ist natürlich verfolgt worden in den letzten 3 Jahren. Und gleichzeitig muss man aber natürlich sagen, dass das nicht vollständig gelungen ist und auch überhaupt nicht gelingen konnte, weil Russland durch seine Verbindungen mit China, mit Nordkorea, mit Iran und anderen Staaten, auch Indien und anderen, auswärtige Beziehungen weiter halten konnte, auch seine Außenwirtschaftsbeziehungen weiterführen konnte. Also eine vollständige Isolation hat es nie gegeben. Was jetzt passiert in den russisch-amerikanischen Beziehungen, auch in Abhängigkeit davon, wie weit das dann am Ende geht, ja, das wissen wir ja zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, kann dazu führen, dass Russlands Position international deutlich gestärkt wird. Das ist einfach so.
Was man aber in den USA tatsächlich teilweise auch hört, ist diese Überzeugung oder die Analyse von Russland als ja, eine Regionalmacht und die gerade im Vergleich zu China dann eben doch nicht so großen geopolitischen Einfluss hat. Wie ist dazu Ihre Einschätzung? Ist das eine realistische Einschätzung oder doch eher eine trügerische Illusion?
Ich glaube, das ist beides. Natürlich ist Russland, wenn man auf die Wirtschaftsmacht schaut, auf die Konkurrenzfähigkeit Russlands, vor allen Dingen in den zukunftsträchtigen Wirtschaftssektoren, also Hochtechnologien, etc., auch wenn man auf Russlands militärische Stärke schaut, jetzt nach 3 Jahren Abnutzungskrieg gegen die Ukraine und in vielen anderen Bereichen, kann Russland sich auf keinen Fall vergleichen mit Mächten wie den USA oder auch China. Ja, das ist völlig richtig. Und da, ich meine, dieser Ausspruch von der Regionalmacht, der stammt ja noch von Barack Obama, der das, glaube ich, 2011 gesagt hat und dafür dann sehr, sehr heftige und harsche Kritik aus Russland erntete. Aber natürlich, Russlands Machtfülle ist in diesen Bereichen beschränkt. Und gleichzeitig, und das zeigt sich jetzt eigentlich seit 3 Jahren in besonderem Maße in diesem intendierten Vernichtungskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, aber es zeigt sich auch in dem hybriden Krieg, den Russland gegen westliche Demokratien führt, dass Russland eben trotz dieser eingeschränkten Machtfülle in vielen Bereichen ein großes Spoilerpotenzial hat und dieses Potenzial eben auch auf eine sehr, sehr destruktive Art und Weise einsetzt. Ja, also insofern würde ich sagen, es ist beides und das Spoilerpotenzial sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen, sondern das muss man strategisch immer mitdenken und das müssen eben auch westliche europäische Demokratien mitdenken, wenn es um diesen hybriden Krieg geht, den Russland eben auch gegen europäische Demokratien führt.
Schauen wir ein bisschen genauer auf den Krieg in der Ukraine. Es hieß ja zu Beginn des russischen Angriffskrieges ganz ausdrücklich, das sei Putins Krieg. Nun ist die Unterstützung für den Krieg in der Gesellschaft in Russland sehr, sehr hoch. Frage, ist das nach wie vor Putins Krieg oder ist es Russlands Krieg?
Also ich war ehrlich gesagt nie der Meinung, dass es wirklich Putins Krieg ist. Es gibt darüber eine Riesendebatte, die jetzt auch schon seit 3 Jahren läuft, ja. Putins Krieg oder Russlands Krieg im Sinne von, ja, wir haben es in Russland tatsächlich mit einer in ihrer überwiegenden Mehrheit totalitären, extrem nationalistischen, imperialistischen und eben auch gewalttätigen Gesellschaft zu tun. Ich glaube, keine der beiden Extrempositionen ist richtig. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und ist sehr, sehr schwer zu messen. Also es gibt Umfragen aus Russland, Umfragen, Daten, die man tatsächlich teilweise durchaus benutzen kann, die man aber trotzdem mit großer Vorsicht benutzen sollte. Und ansonsten sind unsere Möglichkeiten, wirklich zu messen, was in der russischen Gesellschaft vor sich geht, seit Februar 2022 wirklich beschränkt. Also insofern muss man vorsichtig sein, wenn man darüber spricht. Was ich sehe, ist im Laufe der letzten 3 Jahre eine zusätzliche massive Deformation einer Gesellschaft, die schon vor Ausbruch der Vollinvasion, also vor Beginn der Vollinvasion, in einem sehr apathischen, apolitischen Zustand war. Und diese Deformation hat natürlich mit der Dauer des Krieges zu tun und mit der Rückwirkung dieses großen Krieges in die russische Gesellschaft. Also sowas lässt ja auch die Tätergesellschaft nie unberührt. Ja, da ist auch Russlands Krieg nicht der einzige Krieg, bei dem das so ist. Das hat damit zu tun, dass gleich zu Beginn des Krieges oder sagen wir mal im ersten Jahr des großen Krieges große Teile, nicht alle, aber große Teile der politisch aktiven russischen Gesellschaft Russland verlassen haben. Also die politisch aktiven, liberalen, demokratischen und Antikriegssegmente dieser russischen Gesellschaft sind großenteils schon seit längerer Zeit im Ausland. Auch das wirkt sich natürlich sehr auf die russische Gesellschaft im Inneren des Landes aus. Es kommt die massive Repression hinzu, die ja auch nochmal wirklich zugenommen hat, sehr, sehr stark zugenommen hat und in die Breite gegangen ist seit Februar 2022. Und auch da hat sich viel verändert in den letzten 3 Jahren. Also da steckt sehr viel Dynamik drin. Ja? Das heißt, man kann nicht sagen, der Zustand heute ist der, den wir auch schon 2022 haben, sondern dieser Krieg verändert die russische Gesellschaft permanent. Und ein ganz wichtiger Aspekt dieser Veränderung ist die Monetarisierung des Krieges im Verhältnis zwischen dem russischen Staat und der russischen Gesellschaft. Ja, also am Anfang, ganz am Anfang, gab es tatsächlich so eine Art Antikriegsbewegung, die ist dann durch Repressionen sehr schnell niedergeschlagen worden. Im September 22, als das Regime sich zu einer Teilmobilmachung entschied, haben wahrscheinlich Hunderttausende Männer im wehrfähigen Alter das Land verlassen, fluchtartig. Also da sah man dann auch, ja, dass die Bereitschaft, sich für diesen Krieg zur Verfügung zu stellen, wirklich sehr, sehr gering war. Und was in der Zwischenzeit passiert ist, ist, dass das Regime, der russische Staat, dazu übergegangen ist, wirklich enorme Summen für Freiwilligenverträge zu zahlen. Die Solde für die Soldaten, die in der Ukraine kämpfen, sind enorm hoch im Vergleich zum russischen Durchschnittseinkommen. Und auch im Falle nicht nur der Verwundung, sondern tatsächlich, wenn ein Soldat umkommt, dann werden die Familien eben auch nochmal mit sehr, sehr hohen Entschädigungssummen bedacht. Also dieses sogenannte, es ist ein sehr zynischer Begriff, aber es ist einfach so, das Sarggeld, das Familien dann bekommen, ist eben auch wirklich vor allen Dingen immer gemessen an dem Durchschnittseinkommen in Russland sehr, sehr hoch. Das heißt, der Staat kauft sich im Grunde genommen mittlerweile das Menschenmaterial, das er dann in der Ukraine ins Feuer wirft. Und auch das hat natürlich eine starke Auswirkung auf die Haltung einfach privat von Privatmenschen, vor allen Dingen in den ärmeren russischen Regionen, zu diesem Krieg. Ja, also es geht hier wirklich um einen permanenten Deformationsprozess, der sich parallel zu diesem Krieg in Russland abspielt und der es dem Regime ermöglicht, diesen Krieg weiterzuführen, ohne dass wesentlicher Widerstand entsteht.
Wenn wir bei der Gesellschaft, bei den Auswirkungen des Kriegs auf den Alltag der Menschen sind, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Die russische Gesellschaft gilt ohnehin als relativ gewaltvoll, verroht auch ein Stück weit, von sehr viel Brutalität geprägt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ja auch Menschen aus dem Krieg nochmal zurückkehren, was macht das auch für Familien? Wie kann man sich das vorstellen? Wie wirkt sich das aus auf diesen ohnehin schon gewaltsamen Umgang?
Naja, das Gewaltniveau in der russischen Gesellschaft steigt weiter. Die aus dem Ausland operierenden, aber dennoch immer noch ziemlich nah an den russischen gesellschaftlichen Entwicklungen sich befindenden unabhängigen russischen Medien richten da zum Beispiel auch einen Fokus drauf. Ja? Die versuchen auf eine ganz systematische Art diesen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Krieg, der von Russland aus gegen die Ukraine geführt wird, und dem ansteigenden Gewaltniveau in der russischen Gesellschaft in Form von häuslicher Gewalt, in Form von krimineller Gewalt, was auch immer. Und es gibt sehr, sehr viele Fälle von Morden, von eben auch gerade häuslicher Gewalt etc., in die Veteranen des Krieges verwickelt sind. Ja? Und das ist auch ein Phänomen, das unter dem alle in Kriege verwickelte Gesellschaften leiden, also dieser sogenannte Gewaltboomerang, der einfach darin besteht, dass Soldaten, die in diesem Gewaltexzess, den sie erleben, zutiefst traumatisiert werden, auch als Täter traumatisiert werden, in ihre Heimatgesellschaft zurückkehren und vor allen Dingen, wenn das Trauma unverarbeitet bleibt, diese Gewalt fortsetzen. Ja, das ist ein großes Problem und das ist im Übrigen auch einer der vielen Punkte, wo man sieht, wie weit sich die ukrainische Gesellschaft und die russische Gesellschaft in den letzten 30 Jahren eigentlich auseinanderentwickelt haben. Denn auf der ukrainischen Seite gibt es zum einen einen Blick dafür, wie gefährlich dieses Gewalttrauma ist. Und ich meine, auf der ukrainischen Seite haben wir es mit dem Opfertrauma zu tun. Ja? Also die ukrainische Seite ist die angegriffene Seite. Dennoch haben sie hier ein ähnliches Problem. Ja? Sie haben Hunderttausende von Männern und Frauen, die Kampferlebnisse haben, die also in diesen Krieg verwickelt sind und über die ein Gewalttrauma und eine Gewaltspirale natürlich sich auch in der ukrainischen Gesellschaft entwickeln kann. Und auf der ukrainischen Seite gibt es tatsächlich sowohl von staatlicher Seite als auch von gesellschaftlicher Seite Initiativen, die genau an diesen Traumata zu arbeiten versuchen. Auf der russischen Seite ist das unterentwickelt. Auf der russischen Seite haben sie einen nekrophilen Heldenkult, wenn sie so wollen, aber so gut wie keine Instrumente und auch gar nicht den Willen und die Fähigkeit, mit diesem Trauma umzugehen. Und ich meine, der Begriff Frieden im Zusammenhang mit der russischen Gesellschaft ist sehr, sehr schwierig, ja, aber einfach um das nochmal deutlich zu machen, also für einen Frieden in der russischen Gesellschaft ist das natürlich eine riesige Gefahr.
Fischer, in Ihrem Buch Die chauvinistische Bedrohung schreiben Sie, dass sich das System, das russische System, aus drei Bausteinen zusammensetzt: Nationalismus, Sexismus und Autokratie. Dazu habe ich zwei Fragen. Einmal, wie gefestigt ist dieses System und gibt es dagegen noch irgendeine Form von Widerstand?
Ja, dieses System ist sehr gefestigt und leider muss man sagen, ist dieses System nach 3 Jahren vollumfänglichem Angriffskrieg gegen die Ukraine jetzt gefestigter als, sagen wir mal, vor 1,5 oder 2 Jahren. Ja, also wir haben ja gesehen, in den ersten 1,5 Jahren des Krieges etwa, dass es durchaus innenpolitisch destabilisierende Effekte des Krieges gab in Russland. Also ich habe ein bisschen was davon schon erwähnt, also die Protestwelle am Anfang des Krieges, die der Staat nur in den Griff bekommen hat, weil er eben massive Repressionen angewandt hat. Dann die Fluchtwelle nach dieser Teilmobilmachung. Natürlich der Konflikt zwischen Jewgeni Prigozhin, also dem Chef der Wagner-Gruppe, und dem russischen Generalstab bzw. dem Verteidigungsministerium, der ja dann im Juni 2023 in dieser Wagner-Meuterei mündete. Das war ein Moment enormer innenpolitischer Destabilisierung, der tatsächlich eben mit dem Kriegsverlauf zu tun hatte, weil der Krieg für Russland schon gar nicht siegreich, aber auch nicht gut lief und Prigozhin das nicht aus demokratischer Perspektive natürlich, aber dennoch sehr, sehr scharf kritisiert hat und dann eben mit dem Regime in einen Konflikt gegangen ist. Und was dann passiert ist, dass Prigozhin, wie die meisten sich noch erinnern werden, im August 2023 sehr spektakulär und wahrscheinlich herbeigeführt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, also mit anderen Worten ermordet wurde. Und seitdem haben wir beobachtet, wie das Regime sich kontinuierlich konsolidiert hat, wenn Sie so wollen. Also Russland geht seit Mitte 23 etwa durch einen Prozess der Regimekonsolidierung. Und das hat wiederum sehr viel mit dem Kriegsverlauf zu tun, weil Russland bedauerlicherweise seit Anfang 24 weiterhin natürlich nicht in der Lage ist, diesen Krieg militärisch für sich zu entscheiden, aber zumindest immer wieder und über immer längere Phasen in der Offensive sich befunden hat. Ja, und das hat es eben erlaubt, gemeinsam mit den innenpolitischen Repressionen, wie schon gesagt, und einer nach wie vor relativ stabilen wirtschaftlichen Situation, das Regime wieder zu konsolidieren nach diesen Momenten der Unsicherheit am Anfang des Krieges. Gibt es dagegen noch Widerstand? Ja, den gibt es, so unwahrscheinlich sich das anhört. Also es gibt nach wie vor auf gesellschaftlicher Ebene, also es ist schwierig angesichts dieser diktatorischen innenpolitischen Situation und auch der totalitären Ambitionen, die dieser Staat mittlerweile entwickelt hat, überhaupt noch von sowas wie zivilgesellschaftlichen Strukturen zu sprechen. Aber es gibt weiterhin gesellschaftlichen Widerstand. Es gibt in winzigen Zellen organisierte Menschen, Aktivisten, Aktivistinnen, die versuchen, sich den Krieg und seinen Auswirkungen auf die russische Gesellschaft entgegenzusetzen, die teilweise auch Sabotageakte verüben. Das, was man hört immer wieder von Explosionen in Rekrutierungsbüros etc., das hat damit zu tun. Die versuchen, ukrainische Menschen, die nach Russland deportiert worden sind, zu unterstützen, ihnen möglichst dabei zu helfen, Russland wieder zu verlassen und in ihre Heimat zurückzukehren. All das gibt es noch, aber man muss eben ganz klar sagen, das ist eine in der gegenwärtigen politischen Situation in Russland eine marginale Erscheinung. Ja, also ich finde es einerseits sehr wichtig, darauf immer wieder hinzuweisen. Und weil Sie mein Buch angesprochen haben und den Chauvinismusbegriff, den ich verwende, also ich habe da ja auch ganz bewusst wirklich eine feministische Perspektive eingebaut, weil ich denke, dass Sexismus und extremes Patriarchat eine ganz zentrale Herrschaftssäule dieses russischen Regimes geworden sind. Und gleichzeitig ist der feministische Antikriegswiderstand in Russland weiterhin eines der Netzwerke, die wirklich weiter arbeiten und vergleichsweise funktionieren. Also es gibt das, aber in der gegenwärtigen Situation, sowohl innenpolitisch als auch mit Hinblick auf den Kriegsverlauf und auch vor allen Dingen jetzt auch im Hinblick auf diese fundamentale Umwälzung im internationalen Umfeld des Krieges, die das Regime ja auch stärkt, und zwar massiv, gibt es wenig Aussicht, dass das politisch wirkmächtig wird, sagen wir es so. Ja?
Wenn Sie das so beschreiben, dass spätestens jetzt seit Anfang 2024 so eine Konsolidierung erfolgt ist, auch im Februar 2024 ist Alexei Nawalny, der bis dahin bekannteste Widersacher Putins, im Straflager ums Leben gekommen. Wie würden Sie das einordnen? War das quasi Teil der Konsolidierung oder welchen Effekt hatte das?
Also der Effekt war natürlich eine Katastrophe, weil er das, was noch da ist an unabhängigem politischen und zivilgesellschaftlichem Aktivismus in Russland, aber auch außerhalb Russlands, zutiefst demoralisiert und geschockt hat, dieser politische Mord. Insofern hatte das natürlich einen sehr starken Effekt. Man muss den Tod Alexei Nawalnys im Zusammenhang mit der sogenannten russischen Präsidentschaftswahl im März 2024 sehen. Ich sage sogenannt, weil das keine Wahl im demokratischen Sinne war, sondern letztendlich ein autoritäres Plebiszit, durch das Putin sich die nächste oder vielleicht sogar die nächsten zwei Amtszeiten im Kreml hat sichern lassen. Und im Vorfeld dieser Wahl, ja, ich habe vorhin vom Rekonsolidierungsprozess des Regimes gesprochen, aber im Vorfeld dieser Wahl sah man durchaus die Ambivalenzen in der russischen Gesellschaft nochmal aufscheinen. Denn es gab zwei Kampagnen im Vorfeld der Wahl von Jekaterina Dunzowa und Boris Nadjezdin, die mit Antikriegspositionen angetreten sind. Die sind beide natürlich vom Regime zur Seite geräumt worden. Dunzowa sofort, im Herbst 23 schon. Meine persönliche Meinung ist, dass das auch daran lag, dass das russische Regime nach dem Schock von 2020 in jedem Fall jede Form eines Tichanowskaja-Effekts vermeiden wollte. Also um Himmels Willen keine Situation zulassen, die der in Belarus 2020 ändern konnte. Boris Nadjezdin ist mit seiner Kampagne etwas weitergekommen und plötzlich sind über 200.000 Menschen an unterschiedlichen Orten in Russland auf die Straße gegangen und haben ihre Namen in seine Unterschriftenlisten eingetragen, damit er kandidieren konnte. Diese Listen sind dann von der Zentralen Wahlkommission nicht anerkannt worden, war zu erwarten und er durfte nicht antreten. Aber es zeigte sich einfach nochmal, es regt sich Widerstand auf der gesellschaftlichen Ebene. Und vor diesem Hintergrund war die Ermordung Alexei Nawalnys sowohl eine zynische Machtdemonstration als auch ein weiterer massiver Einschüchterungsversuch gegenüber den Segmenten der russischen Gesellschaft, die ihn unterstützt haben und die sich eben gegen den Krieg und gegen diese Diktatur gewendet haben. Ja, also insofern ist es sozusagen eine doppelte Botschaft und es ist auf der Seite der Repression Teil dieses Rekonsolidierungsprozesses, der eben auch mit Gewalt herbeigeführt worden ist.
Wir zeichnen diesen Podcast am Montag, den 24. März, auf. Das sage ich deswegen dazu, weil es heute an diesem Montag Gespräche gibt in Saudi-Arabien über eine Feuerpause zwischen Russland und der Ukraine. Frau Fischer, sehen Sie denn eine realistische Chance für einen dauerhaften Waffenstillstand, der sowohl von der russischen als auch von der ukrainischen Seite akzeptiert werden würde?
Nein. Also die Trump-Administration hat in den zwei Monaten seit ihrem Amtsantritt eine völlig asymmetrische Verhandlungssituation geschaffen zu Ungunsten der Ukraine. Also Sie haben es ja eingangs schon gesagt, Trump hat ohne jede Not eigentlich praktisch alle Verhandlungshebel, die er in der Hand hätte haben können, aus der Hand gegeben und hat Russland Konzessionen gemacht, zwingt jetzt oder übt Druck auf die Ukraine aus, damit sie Konzessionen an Moskau macht und hat damit eine Situation geschaffen, in der Moskau im Grunde genommen Washington nutzen kann als Erfüllungsgehilfe für die eigenen Kriegsziele und gleichzeitig den Verhandlungsprozess dehnen und hinauszögern kann, um die eigenen maximalistischen Kriegsziele mit militärischen Mitteln weiter herbeizuführen. Und der dritte Aspekt ist, also man sieht das ja in der russisch-amerikanischen Kommunikation, auch zum Beispiel nach dem Telefonat zwischen Wladimir Putin und Donald Trump letzte Woche, wie Russland an seinen Maximalforderungen festhält. Also wenn man sich die Statements anschaut, die danach veröffentlicht worden sind, da finden sich im russischen Statement, das ja wesentlich ausführlicher und detaillierter ist als das amerikanische, alle Maximalforderungen von der Einstellung der westlichen Militärhilfe als Vorbedingung für eine vollständige Waffenruhe bis hin zum Regimewechsel in Anführungszeichen in Kiew ist da alles mit drin. Russland verzögert, nutzt diese Verzögerungen, um Washington gegenüber die eigenen Maximalforderungen zu vertreten und hoffentlich durchzusetzen. Und es versetzt Moskau gleichzeitig in die bequeme Lage, dann für den Fall, dass die Verhandlungen zusammenbrechen oder eine wie auch immer und auf welcher fragilen Basis auch immer vereinbarte Waffenruhe zusammenbricht, die Schuld sofort der Ukraine und eben Washington zuzuschieben. Also das ist aus meiner Sicht absolut keine Basis für eine irgendwie geartete, stabile Einstellung der militärischen Auseinandersetzung. Und von Frieden will ich in dem Zusammenhang sowieso überhaupt nicht reden.
Zum Schluss hätte ich noch eine persönliche Frage. Wir haben jetzt viel über die Gesellschaft in Russland gesprochen. Sie haben ja viele Jahre auch in Russland gelebt und haben jetzt diesen Prozess beschrieben, wie die Entwicklungen eigentlich auch der letzten 25 Jahre unter Putin abgelaufen sind. Haben Sie Russland abgeschrieben?
Ich würde sagen, Russland hat mich abgeschrieben. Ich arbeite weiterhin zu Russland. Ich bin gleichzeitig als Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde mittlerweile in Russland als Mitglied des Vorstands einer in Anführungszeichen extremistischen Organisation eingestuft. Ja, ich meine, die DGAP ist jetzt unerwünschte Organisation seit letzter Woche. Wir sind alle Ziele und Opfer dieser transnationalen Repressionen. Russland ist ein Containerbegriff für so viele Dinge. Ich kann da überhaupt nicht von Abschreiben sprechen. Ja, ich werde mich natürlich weiter mit Russland beschäftigen und auch versuchen, den russischen Menschen, deren Überzeugungen ich teile, weiter zu unterstützen. Aber ja, die Seite, die abschreibt und angreift und zu unterwerfen versucht, das ist die russische Seite. Das sind nicht wir.
Sagt Sabine Fischer, Osteuropa- und Russland-Expertin der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Wir sagen ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke. Viel Anlass zum Optimismus gibt es nicht. Das hat Katharina am Anfang schon richtigerweise gesagt. Wenn man auf Russland unter Putin schaut, das wird wohl noch eine ganze Zeit lang so weitergehen, bevor es irgendwann wieder besser werden mag. Frau Fischer, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Zum Schluss einer Episode von Pott und die Welt wollen wir ja immer so ein bisschen versuchen zu bündeln, was uns von unserem Gespräch besonders im Kopf geblieben ist. Katharina, was ist das denn bei dir?
Ganz, ganz viel. Ich muss mich jetzt hier total zusammenreißen, nicht nochmal alles aufzuröseln. Also ich fand ganz spannend diesen Punkt, dass man das, glaube ich, in der aktuellen Debatte manchmal ein bisschen außer Acht lässt, diese ideologische Nähe von Trump und Putin, dass man eben diese autokratischen Eigenschaften teilt. Das, finde ich, hilft nochmal sehr beim Verstehen, wieso dieses Zusammenrücken jetzt erfolgt. Und dann eben der Blick in die russische Gesellschaft, also dass der Ukraine-Krieg da eben diese Deformation noch weiter vorantreibt, dass es ohnehin schon so eine gewaltvolle Gesellschaft ist und diese Gewalt eben durch den Krieg und Kriegsrückkehrer und Traumata eben noch verstärkt wird. Ich fand ganz spannend den Aspekt vom feministischen Kriegswiderstand, dass der in Russland eben noch vorhanden ist und auch funktioniert und aber insgesamt dann doch das Fazit ist, dass das System Putin, das System in der russischen Gesellschaft durch den Krieg in der Ukraine eher noch gestärkt und gefestigt wird. Martin, wie ist es bei dir?
Ja, also das mit der Gesellschaft, das fand ich auch krass, ehrlich gesagt, wie sehr sich dieser Krieg eingebrannt hat, eingefressen in die russische Gesellschaft. Der Begriff dieser Monetarisierung des Krieges von Sold, hohem Sold in diesem Ukraine-Krieg bis zu dem sogenannten Sarggeld, was für ein Begriff. Und nekrophiler Heldenkult, solche Begriffe, das zeigt einfach, wie kaputt da auch vieles einfach gegangen ist. Das ist das eine. Das andere, dass wir es ja mit einer Konsolidierung dieses Regimes Putin zu tun haben. Ne? Also eigentlich waren wir da schon mal weiter. Das hat man so total vergessen. Der war gar nicht immer so stark und so unangefochten wie jetzt gerade. Dass es kleine Zellen von Widerstand gibt, okay. Aber ich glaube, es wird eben noch eine ganze Zeit lang dauern. Und die Saat dieser Traumatisierung und all dieser Zerstörungen, das ist einfach eine wirklich, wirklich lange Entwicklung, die man noch mit angucken wird. Wie wir schon mehrfach gesagt haben, so richtig viel Anlass zum Optimismus gibt es dabei nicht. Aber es hilft ja nichts. Die nächste Folge unseres außenpolitischen Updates bekommen Sie von uns in 2 Wochen. Bis dahin alles Gute für Sie, trotz der rauen Zeiten oder gerade deswegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Martin Gerlecki.
Und ich bin Katharina Peetz. Schön, dass Sie dabei waren.